Amen. Guten Morgen miteinander. Es hat noch immer Gültigkeit. Wenn Jesus etwas sagt, dann gilt es noch immer. Und wenn er sagt, Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen, dann gilt das noch immer. Und das ist ganz egal, wie die Situation sich darstellt. Ob es ruhig ist und die ganze Welt Freude am Evangelium hätte und alle freundlich und fröhlich mit uns sind. Oder ob es eher anders ist und Wellen wie ein Sturm manchmal über uns hereinbrechen und über uns hereinpreschen. Und vielleicht fühlt sich der eine oder der andere tatsächlich heute so. Es gilt. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und ein gutes Beispiel, dass wenn Gott etwas sagt, dass er das dann auch durchzieht und zu einem Ende bringt, sehen wir eben in Nehemia. Nehemia, der von Gott berufen worden ist, die Stadtmauer rund um Jerusalem herum wieder ganz neu aufzurichten und zu bauen, die zerstörte Mauer. Und er ist gekommen und er hat das getan. Und auch er hat dann Zeiten erlebt, wo Widerstand geworden ist und wo der Widerstand stark und schwierig war. Aber jetzt sind wir dort, das kommt später, jetzt sind wir dort an dem Punkt, an dem es einfach begonnen hat zu bauen und es noch ziemlich ruhig gewesen ist. Aber wie das ungefähr ausgesehen hat, das möchte ich jetzt lesen. Und ich lese den Text aus Nehemia 3, und zwar die ersten 12 Verse. Und der hohe Priester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf, und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananael. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite baute Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkots. Und daneben besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, der Sohnes Meschebals. Und daneben besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Und daneben besserten die Tekoiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Und das Jeschanna-Tor besserte Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besoidias, aus. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und ihnen zur Seite besserte Melatia, der Gibeoniter, aus, und Jadon, der Meroniter, Männer aus Gibeon, Mitzbah, die zum Amtsbereich des Statthalters diesseits des Stromes gehörten. Daneben besserte Uziel, der Sohn Harhaias, aus, der Goldschmied, und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbenmischer, aus. Und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Und daneben besserte Refaja, der Sohn Hurs, aus, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Und daneben besserte Jedaja, der Sohn Harumas, aus, und zwar seinem Haus gegenüber. Und ihm zur Seite besserte Hattusch, der Sohn Haschabneas, aus. Einen weiteren Mauersabschnitt besserte Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, aus. Dazu den Ofenturm. Und daneben besserte Shalum, der Sohn des Loesch, aus, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Und diese Liste mit diesen Zungenbrechernamen, die geht noch einmal weiter, noch einmal bis Vers 30, und es scheint kein Ende zu nehmen. Also, so der Text für heute. Erstens, die Baumannschaft. Diese etwa 2 bis 3 Kilometer lange Mauer, die niedergerissen worden war, zerstört geworden ist, die beginnt auf einmal wieder zu leben. Überall waren auf einmal wieder Leute. Und da wurde gearbeitet, da wurde gemacht, da wurden Steine geklopft, Steine hochgeschoben, eingepasst, zurechtgeklopft und dann eingemauert. Da wurden Balken zersägt, da wurden Tore gezimmert, da wurde Baumaterial hin und her getragen und da wurde Werkzeug und Bauunterstützung und Hilfen hin und her getragen und geschoben. Und mit all diesen Hilfsmitteln, die sie damals zur Verfügung hatten, haben sie an dieser Mauer gebaut. Die Mauer, sie war eine einzige Baustelle rund um Jerusalem herum und sie haben gewirkt und gearbeitet. Und das haben sie gemacht, ohne dass wir etwas groß davon lesen, dass da große Beratungen und Organisationssitzungen stattgefunden hätten, sondern so wie es aussieht, hat Nehemia einfach 2, 3 Sachen ganz einfach gemacht. Er hat gesagt, erstens, wir teilen die Mauer in einzelne Abschnitte. Und jeder soll dort bauen, wo vielleicht sein Haus am nächsten oder sein Geschäft am nächsten ist. Das hat natürlich auch zusätzlich Motivation gegeben, oder? Ich meine, wenn ich weiß, ich baue die Mauer, die Stadtmauer, gerade bei meinem Haus, und dann weiß ich nachher, wie sie ist, nämlich groß, stark und fest. Und das will ich ja, denn dadurch ist mein Haus geschützt, oder? Also so ungefähr könnte das ausgesehen haben, da bei Nehemia zu dieser Zeit auf dieser Baustelle. Und sie kamen ganz gut voran. Rekonstruktionen zeigen, dass Jerusalem, vielleicht können wir die nächste Folie haben, dass Jerusalem ungefähr so ausgesehen hat. Und wir sehen hier diese Stadtmauer, um die ging es. Die wurde gebaut zur Zeit von Nehemia. Wir haben es hier in einem Aufriss auch noch einmal, die Stadtmauer von Nehemia. Und wir haben hier den Bezirk des Tempels, wir haben hier die Verwaltungsgebäude, die groß geworden sind, Wohn- und Geschäftshäuser und auch hier Wohngeschäftshäuser, die da in Jerusalem sind und eben die Mauer, die wiederhergestellt worden ist. Und wenn Leute von euch jetzt bereits in Jerusalem gewesen seid und ihr einmal in der Altstadt gewesen seid, die noch heute ummauert ist, dann ist das ungefähr die Altstadt, die wir hier sehen. Also sie ist bedeutend größer als die Mauer und die Altstadt damals bei Nehemia. Etwa 3-mal passt Nehemias Altstadt in die Altstadt von heute. Und Jerusalem ist ja ein x-faches größer in der Zwischenzeit. Aber 2 bis 3 Kilometer, das tönt nicht so lang. Aber wenn man Mauer bauen muss, dann ist das herausfordernd. Und wenn man dann noch weiß, dass diejenigen, die da bauen, praktisch alles Laien gewesen sind, keine Bauleute, dann kommt das noch einmal dazu. Und wenn man dann noch weiß, dass dieses Projekt in 52 Tagen zum Abschluss gekommen ist, dann darf man sagen, wow, das ist eine Meisterleistung. Ja, und diese Listen mit all diesen Zungenbrechern, die ich zum Teil jetzt gelesen habe, die steht genau aus diesem Grund da. Sie wollen uns zeigen, wer da mitgebaut hat. Und wir kennen das ja in der Bibel, oder? Solche Listen sind langweilig zu lesen, aber oft unglaublich interessant im Detail. Und auf ein paar solche Details möchte ich jetzt noch eingehen. Und das erste, das ist bereits der Vers 1. Wo es heißt, dass Eliaschib gebaut hat. Eliaschib, er ist der Hohepriester. Vergleichbar im Katholizismus mit dem Papst, also die höchste religiöse Autorität, oder bei uns, den Reformierten, den Freikirchen, mit dem Pfarrer oder dem Pastor. Und Eliaschib hat also seine Opfer und seine Lehrzeiten und seine Lose, die er geworfen hat, und all das hat er getauscht gegen die Mauerkelle und hat mit den Priestern zusammen ein Stück Mauer und ein Tor gebaut. Ich bin überzeugt, dieser Eliaschib steht da, um zu zeigen, er ist vorbildhaft vorausgegangen. Um das, denke ich, geht es in diesem einen Moment der Auflistung von ihm. Neben Eliaschib haben wir Leute aus Jericho, also keine von Jerusalem. Jericho liegt ungefähr 45 Kilometer weg von Jerusalem. Und sie sind gekommen, um zu bauen. Und es sind überhaupt mehrere Leute sind gekommen aus umliegenden Dörfern. Und sie alle wollten mithelfen. An diesem Werk wollen wir teilhaben. Da sind wir dabei. Und wenn wir all diese Leute anschauen, die aus anderen Dörfern gekommen sind, dann fallen uns die Leute aus Tekoa auf. Im Vers 5 heißt es nämlich dort, die Tekoniter bauten auch. Und dann heißt es anschließend, aber ihre Vornehmen, sie wollten nicht ihres Haupt unter das Joch und für beugen und für ihren Herrn bauen. Also die Vornehmen aus Tekoa, sie waren zu vornehm, um mitzuhelfen. Das ist so eine Bemerkung, die wir dann haben. Aber wir haben in der ganzen Liste, haben wir andere Oberste, haben wir andere Stadtbeamte, Stadtleitende, andere Vornehme, die sehr wohl mitgebaut haben. Viele davon werden auch mit Namen erwähnt. Und dann gibt es die, die extra hervorgehoben werden, weil sie eifrig mitgebaut haben. Und wie zum Beispiel Hananaja, er aus Vers 8, von ihm heißt es, dass er zwei Mauerabschnitte gebaut hat. Er war nicht der Einzige, es gab noch mehr, die zwei Mauerabschnitte gebaut haben. Aber Hananaja, er hat zwei Mauerabschnitte gebaut. Und das ist irgendwo noch erstaunlicher, denn bei Hananaja wissen wir seinen Beruf. Hananaja war Salbenmischer. Also so etwas wie Apotheker oder Arzt, also wahrscheinlich eine Mischung von beiden. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wie er das angestellt hat, oder? Tagsüber hat er gebaut, hat all die schweren Steine gehoben und umhergewuchtet. Und abends hat er sich mit seinem Wundermittel wieder eingerieben. Und am nächsten Tag war sein Körper wieder fit, oder? Salbenmischer, das war sein Beruf. Und im gleichen Vers, noch vor Hananaja, sehen wir Uziel. Und auch Uziel wird uns genannt mit seinem Beruf. Er war Goldschmied. Goldschmied. Die Person, die Ohrringe geformt hat. Und sie vielleicht mit einem kleinen, feinen Hämmerchen und einem kleinen, feinen Meißelchen verziert hat, Ornamente hineingeklopft. Und jetzt legt er das Werkzeug auf die Seite und holt einen Riesenmeißel und einen Riesenhammer und hilft mit zu bauen. Ich kann mir vorstellen, dass Uziel, nachdem der Bau der Mauer fertig geworden ist, 2 Wochen oder 3 Wochen, vielleicht auch 1 Monat, keine Ohrringe mehr verziert hat, weil seine Hände sich zuerst wieder erholen mussten und er sich wieder gewöhnen müsste an das ganz Feine, an das Filigrane, an das Zarte. Genau, aber sie beide, sie wollten mitbauen. Sie wollten dabei sein, sie wollten Teil sein von diesem Projekt. Und es waren nicht nur Männer, die sich da engagiert haben, sondern wir sehen im Vers 12, da ist Shallum, er baut mit seinen Töchtern. Und das ist nur ein Bild dafür, dass die Frauen auf jeden Fall irgendwo mitgewirkt haben an diesem ganzen Bau. Das ist keine Frage für mich. Niemand wollte zurückstehen. Und die Stimmung, da bin ich überzeugt, zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung auf der Baustelle noch ganz gut. Man war fröhlich trotz der harten Arbeit und zwar ganz einfach, weil die Leute jetzt überzeugt waren, wir werden es schaffen. Dieses Mal werden wir die Mauer wieder aufbauen können. Es wird wieder passieren. Die Vision, die Nehemia gebracht hat, die hat gezündet in ihren Herzen und sie waren entflammt von dieser Vision. Und sie wollten diese Mauer vollenden, weil es würde ihnen Sicherheit und Selbstständigkeit ermöglichen. Mehr Selbstständigkeit. Und so waren sie dran und waren vermutlich auch noch immer irgendwo geflasht davon, von diesen Wundern, dass Gott diesen Mann Nehemia berufen hatte, um diese Mauer zu bauen. Und der gekommen ist Und nicht nur das, sondern dass auch der König, der persische König, weit weg sein Ja für den Bau gegeben hat und das Baumaterial stellt. Sie waren überzeugt, gemeinsam werden wir das schaffen. Und das bringt mich zu zweitens, in Liebe entflammt. Auch wir erreichen unser Ziel, unser gemeinsames Ziel oder das Ziel gemeinsam. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was ist denn unser Ziel? Haben wir überhaupt ein Ziel? Ich habe das letzte Mal den Bau der Mauer verglichen mit dem Aufbau und mit dem Wachstum des Leibes der Gemeinde. Und zwar des Leibes vor Ort. Und das ist ganz wichtig. Nirgendwo wird der Leib Christi sichtbar, tastbar, konkret und kann in Aktion treten, wenn es nicht in der Gemeinde vor Ort ist. Es muss in der Wirklichkeit passieren. Und ich habe das verglichen damit. Und ich denke, wenn wir jetzt über Bauen und Aufbau des Leibes sprechen, kann ich mir schon auch vorstellen, dass einige von uns jetzt denken, okay, ja, unsere Gemeinde, oh doch, oh, wir haben schöne Räume, oh ja, die Gemeinde ist ganz gut voll, sie ist wachstümlich, oh Moll, das sind viele, die mitarbeiten, die mitwirken, die mithelfen. Die Infrastruktur, wir haben Technik, ist super, oder? Und dann vergleichen wir instinktiv all das, was wir sehen, mit anderen Gemeinden und mit anderen Kirchen. Und dann kommt der Gedanke auf, hä? Bauen? Was wollen wir bauen? Was sollen wir bauen? Was sollen wir denn noch bauen? Aber dieser Gedanke, dieser Vergleich, er führt uns in die Irre. Denn wenn wir so bleiben, wie das jetzt ist, dann wird es herausfordernd sein, vielleicht auch für uns irgendwann. Der Punkt 1, warum wir bauen sollen, ist ganz klar. Gott sagt es in seinem Wort. Der Leib muss wachsen. Die Gemeinde muss wachsen. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist ganz klar. Und der zweite Punkt ist, wir haben bei uns, auch in der FEG Schweiz, wir haben sehr viele Gemeinden, die in einer ähnlichen Größe sind. Und ich kenne das jetzt aus meinen 25 oder noch mehr Dienstjahren. Also, da muss nur etwas passieren. Und auf einmal geht es nur noch um das Existenzielle. Können wir überleben als Gemeinde? Das ist dann die Frage. Und letztendlich denke ich, was denkt ihr? Wie sieht Gott diese Gemeinde hier? Ich bin überzeugt, dass er Freude hat. An jedem Einzelnen von uns, selbstverständlich. Aber denkt ihr, Gott möchte hier noch weitermachen? Ich bin überzeugt davon. Ich glaube auch, es ist um unsere Sicherheit, es ist um unseren Schutz, wenn unsere Gemeinde weiter wachsen könnte. Wenn wir mehr Menschen erreichen könnten. Wenn wir die Möglichkeit hätten, unsere Kinderprogramme noch altersgerechter einzuteilen, weil wir so viele Kinder haben. Weil wir auch so viele Mitarbeitende haben. Wenn wir die Möglichkeit hätten, auch in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dort etwas zu tun und da etwas zu tun, der Gesellschaft zu dienen, zu zeigen, wer Gott ist, seine Liebe bekannt zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was Gott möchte. Und nach Epheser 4, Vers 11 oder Vers 6 oder 7 bis 16 habe ich das letzte Mal schon diesen Vergleich gebraucht, soll dieser Leib wachsen zur Vollmaß, zur vollen Mannesreife. Und vor allem Vers 15 und 16 für heute, die sagen uns, wie das geschehen soll. Und ich lese diese Verse. Vers 15 und 16 aus Epheser 4. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Was haben wir in diesen Versen enthalten? Ich möchte das versuchen, etwas aufzuzeigen. Wir haben hier zuallererst natürlich Jesus Christus. Jesus Christus ist das Haupt des Leibes. Und zu ihm hin, so sagt es jetzt dieser Text, sollen wir wachsen. Und wir, das sind hier symbolisiert durch diese blauen Punkte, wir Einzelpersonen auch. Und Jesus streckt sich aus, denn von ihm soll es ausgehen. Er streckt sich aus mit seinen Händen, mit seinen Armen und er beginnt das zusammenzufügen. Und er tut das, indem er uns, jeden von uns begabt, die Gaben gegeben hat. Und indem er zusätzlich eben Dienst oder sogenannte Dienstbegabte in den Leib hineinsetzt. Epheser 4, Vers 11 spricht über diese Dienstbegabten und zählt sie auf. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt, Lehrer. Sie sind die Gelenke, so in diesem Text, die helfen, dass das Ganze zusammenkommt und dass die Begabungen in uns freigesetzt und Raum bekommen. Und dass sie wirksam sind, eben zum Aufbau, zu ihm hin, zu Jesus Christus hin. Ich versuche das zu symbolisieren. Diese Einheit, die entsteht dadurch, dass diese Dienstbegabten eben auch da sind und mit ihrer speziellen Gabe eben auch wirken. Und so den Aufbau des Leibes eben mithelfen voranzubringen. Also die Anfangsbuchstaben Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt, Lehrer. Einfach um das zu zeigen. Und man könnte jetzt fragen, was ist jetzt das Wichtigste? Was ist das Wichtigste, das diesen Aufbau voranbringt? Und man könnte antworten, ja, unsere Begabungen. Und die spielen eine wichtige Rolle. Oder man könnte antworten, ja, der Evangelist, und der fehlt uns nämlich noch. Oder? Sage ich jetzt einfach mal so. Oder man könnte antworten, irgendjemand anders. Und diese Gaben von diesen Dienstbegabten, die fehlen uns. Aber wenn wir den Text anschauen, und ich habe ganz bewusst eine Übersetzung gewählt, nach der ich diesen Text gelesen habe, die dem griechischen Urtext am nächsten steht, gibt es noch etwas anderes, was viel entscheidender und wichtiger ist. Die Liebe. Die Liebe. Zweimal haben wir in diesen zwei Versen den Begriff Liebe. In Zusammenhang mit Wachstum. Und diese Liebe steht tatsächlich im Zusammenhang mit Wachstum. Ich lese den letzten Teil nach der neuen evangelistischen Übersetzung noch einmal. Dort heißt es, er baut sich auf, er, der Leib, baut sich auf durch Liebe. Durch Liebe. Und wir sprechen natürlich von dieser Agape-Liebe Gottes. Kennst du sie? Weißt du, was die Bibel über diese Liebe spricht? Lebt sie in dir, erfährst du diese Liebe? Wir wissen ja, Gott ist Liebe. Zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Es ist das Wesen Gottes, diese Liebe. Es ist nicht nur eine Eigenschaft. Er ist heilig und gerecht, das ist er auch. Aber er ist von seinem Wesen zuallererst Liebe. Er ist ein guter Gott, ein liebender Vater. Und dann, um die Liebe beginnen zu charakterisieren, lesen wir zwei Verse weiter, also 1. Johannes 4, Vers 10, über die Liebe, was sie ist. Und dort heißt es, das ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten oder haben, sondern dass Gott uns geliebt hat und er hat uns seinen Sohn gegeben für die Sühnung oder die Vergebung der Sünden. Die Liebe äußert sich also zuallererst durch eine Entscheidung und eine Tat, die Liebe Gottes. Und vielleicht können wir uns das so vorstellen. Da ist Gott und er sieht die Menschen und er liebt die Menschen. Und er sagt so, ich liebe sie, aber schau sie an, da ist ein Riesenproblem. Die verletzen einander, die bestehlen einander, die übervorteilen einander, die schlagen sogar einander, bringen sich um. Sie zerstören die Beziehungen. Hass, Ehrgeiz, Gier. Das ist ein Problem. Und die Beziehung zu mir, die ist schon längst zerstört. Was können wir tun? Gott nennt diese Dinge Sünde. Was können wir tun? Wir müssen eine Lösung für die Sünde finden. Und dann sendet er seinen Sohn, der für die Sünden von uns Menschen am Kreuz stirbt. Und so geht Gott alle Schritte zurück auf uns zu, aber nicht nur auf uns zu. Er bietet uns Rettung, er bietet uns Versöhnung an. Er bietet uns auch damit eben an, dass wir uns untereinander wieder versöhnen können. Und diese Schritte macht Gott. Und er entscheidet sich, das zu tun, er hat es getan. Selbstlos. Weil er nicht weiß, ob du oder ich sagst, hey, ich glaube, das brauche ich. Ich möchte mich neu Gott zuwenden. Ich möchte Versöhnung finden mit Gott und Versöhnung finden mit Menschen. Also die Liebe ist eine Tat und eine Entscheidung. Das ist einmal zuerst. Aber dann lesen wir in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und genau das passiert dann, in dem Moment, in dem ich umkehre, mich Gott zuwende, das erste Mal ganz bewusst sage, Gott, ich brauche eine Lösung für das Problem Sünde, für mein Problem Sünde. Und ihm meine Sünden hingebe, damit er sie lösen kann. Und ihn bitte, in mein Herz zu kommen, Versöhnung zu schaffen und Heilung zu bringen, Vergebung zu bringen. Und ihn zum Herr über mein Leben einsetze. Und wenn das passiert, dann kommt er mit dem Heiligen Geist und die Liebe ist dabei und erfüllt uns. Und die Liebe überfüllt uns und sie erfüllt uns und wir erleben das auch in unseren Gefühlen. Und zuallererst werden wir das so merken, ich rede jetzt von den Emotionen, dass einfach ein tiefer Friede in uns Platz nimmt. Und wir wissen, wir sind angekommen. Diese eine Lehre, die mich das ganze Leben begleitet hat und die auch durch die größten Erfolge von mir nicht gestillt worden sind, die wird auf einmal gefüllt, weil es ist der Platz, den Gott bei uns reserviert hat für sich und den er einnehmen möchte. Und so sind wir angekommen und wir wissen, wir sind angenommen Und ja, wir erleben die Liebe auch noch anders, selbstverständlich. Aber diese Leere in uns ist voll und voll geworden und wir wissen, jetzt die Rettung ist da. Und das bringt mich zu drittens, gemeinsam zum Ziel. Ich habe diese Liebe selber sehr intensiv erlebt. Eigentlich, und ich glaube, ich habe das schon einmal erzählt, eigentlich war es sogar dieses Erlebnis der Liebe Gottes, die mich dazu gebracht hat, zu ihm umzukehren. Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass es Gott geben muss, denn er hat mir ein ganz spezielles, ich habe nur einmal gebetet als junger Mann, dieses eine Gebet hat er mir beantwortet, und zwar sofort am anderen Tag. Und ich wusste auch, dass die Bibel etwas Spezielles sein muss, weil ich gesehen habe, dass gewisse Dinge sich einfach erfüllt haben, als ich selber in Israel gewesen bin. Und so habe ich das gewusst und ich habe auch ganz bewusst mit Gott gesprochen und habe ihm gesagt, Gott, mein Leben ist in Ordnung, ich liebe es, es ist toll so. Ich brauche dich nicht. Gibt es ein Argument dafür? Und das ging ungefähr ein halbes Jahr, vielleicht waren es nur 3-4 Monate. Und dann stand ich eines Sonntagsnachmittags, es war ungefähr 20:40 oder 20:56, irgend so etwas, in meinem Wohnzimmer und durch einen bestimmten Auslöser passierte es. Und ich erlebte Liebe. Und sie ist einfach so gekommen und aus meiner subjektiven Wahrnehmung wusste ich zuerst nicht, was das ist, oder? Und das ist wie in Wellen durch mich hindurchgegangen und ich habe gesagt, Gott, bist du das? Und es hat mich zu Tränen gebracht und ich habe die Liebe gespürt, ich konnte sie fassen, habe ich gedacht, ich konnte sie fassen. Der ganze Raum war aus meiner Sicht voll von dieser Liebe und ich habe gewusst, Gott sagt, ja, ich bin das. Ich liebe dich, Emil. Und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, das ist doch ein gutes Argument. Und ich habe mich umgekehrt und habe meine Sünden bekannt und Vergebung bekommen für die Sünden und habe begonnen, Jesus Christus nachzufolgen. Und seither habe ich immer wieder auch solche ähnliche Erlebnisse, nie in dieser Intensität, aber immer wieder merke ich, jetzt sättigt mich Gott mit seiner Liebe. Und ich spüre das auch. Ich erlebe das auch. Ich bin gesättigt. Und das ist auch etwas, was Gott von uns möchte und für uns möchte. In Epheser 3 sagt er nämlich, Verse 17 bis 19, da sagt er nämlich, dass wir als Menschen verwurzelt sein sollen in der Liebe Gottes. Verwurzelt, also wie ein Baum. Und der Baum, der zieht ja aus den Wurzeln, bezieht er alles, was er braucht für seine Nahrung, für die Früchte, die er produziert und. Alles kommt aus den Wurzeln. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind verwurzelt in der Liebe Gottes. Wie beeinflusst uns das? Was passiert mit uns? Wir werden verändert, ganz klar, wir werden verändert. Und das sollen wir auch. Wir sollen nämlich verwurzelt sein und jetzt beschreibt er im Vers 18 noch diese Liebe Gottes, sie ist höher, sie ist breiter und sie ist tiefer und sie ist länger, als wir es je erfassen sollen oder erfassen können. Und trotzdem sollen wir diese Liebe mehr und mehr erkennen. Diese Liebe sollen wir mehr und mehr erkennen. Ja, und ich habe schon einmal gesagt, gepaart mit dem Heiligen Geist, oder? Epheser 5, Vers 18 und 19 lädt uns ein, uns immer wieder neu erfüllen zu lassen durch den Heiligen Geist. Und dann kommt die Liebe nämlich auch. Weil die Liebe ist immer mit dem Heiligen Geist auch dabei. Ist nämlich die erste, die wichtigste, die Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Aber natürlich erleben wir Gottes Liebe auch anders. Wir erleben sie im Alltag, wenn wir sehen, dass er uns Sicherheit gibt oder wie er uns bewahrt im Verkehr zum Beispiel. Und dann denken wir vielleicht auf einmal, oh, das war jetzt Gott. Da hatte ich richtig viel Bewahrung. Richtig viel Schutz. Oder wir erleben, dass Gott Gebete erhört oder uns für eine Entscheidung den richtigen Weg zeigt und denken, hey, Gott, das ist deine Liebe. Du kümmerst dich um mich. Und diese Liebe hat auch, und sie kann auch, und wir erleben sie auch dann, wenn er uns auch korrigiert. Und das tut er auch, weil er uns auf dem ewigen Weg führen möchte. Aber diese Liebe, sie hat die Kraft, Menschen wirklich tiefgreifend zum Positiven hin zu verändern. Diese Liebe hat diese Kraft. Wieder an mir, mein Beispiel. Mit 23 Jahren war ich ein junger, stolzer, arroganter, selbstgerechter Rebell. Mit 23,5 war ich schon fast so sanft wie ein Lamm. Bin es heute noch. Gott hat mich wirklich verändert. Sofort hat er begonnen, mich zu verändern. Sofort. Sofort. Und ich habe mich sehr schnell, fast zuallererst, mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater, versöhnt. War so wichtig. Ist für mich so wichtig. Und vielleicht für jeden von uns ist es wichtig, dass wir gut mit unserem Vater auskommen, dass dieser Segen von unseren Eltern zu uns fließen kann. Ja, und seither habe ich immer wieder erlebt, wie Menschen, auch vielleicht an meiner Seite oder auch durch den Dienst von Pastoren und auch von mir, befreit worden sind durch diese Liebe Gottes von Süchten. Alkohol, Drogen, Pornografie, Spielsucht und so weiter. Ich habe erlebt, wie Männer wieder begonnen haben, ihre Frauen zu lieben oder umgekehrt. Ich habe erlebt, wie Versöhnung passiert ist. Ich habe erlebt, wie Menschen durch die Liebe frei geworden sind von verschiedenen Ketten oder Bindungen, die sie gefangen gehalten haben. Bitterkeit, die ihr Leben geprägt hat. Die Liebe Gottes hat die Kraft, Menschen zu verändern. Gut. Und mit dieser Liebe wollen wir uns jetzt auch, oder tun wir es ja, investieren und beteiligen weiter an diesem Bau der Gemeinde. Wir investieren uns mit unseren Begabungen, weil wir wissen, es ist Gottes Anliegen, dass wir das tun. Und eigentlich ist es ja so, wenn wir so geliebt werden und diese Liebe wirklich immer wieder erleben, dann wollen wir diese Liebe auch weitergeben. Wir wollen sie zurückgeben. Gott zurückgeben. Wenigstens ein Teil. Natürlich, indem wir halt das tun, was wir denken, das möchte er von uns. Das ist richtig in seinen Augen. Und so investieren wir diese Liebe in den weiteren Aufbau. Und wir achten aufeinander. Es ist so wichtig, dass niemand leer läuft, niemand ausbrennt. Es ist so wichtig, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, einander Vertrauen schenken. Und auch wenn wir einmal auch die Wahrheit in Liebe hoffentlich weitergeben und sagen und vielleicht auch mal Fehler passieren, dass wir einander wieder vergeben. Es ist so wichtig, dass die Liebe uns durch und durch prägt. Denn wir wissen, die Liebe Gottes ist nicht so, dass sie Menschen unten hält, sondern er möchte, dass sie freigesetzt werden. In den Bahnen, die er für sie vorgesehen hat. Es ist nicht so, dass wir Leute ausgrenzen oder an den Rand stellen oder manipulieren, unterdrücken oder sollen. Das ist nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist selbstlos. Und so wollen wir uns investieren und diese Liebe leben und miteinander an diesem Werk weiterbauen. Seine Gemeinde hier vor Ort, da wollen wir uns investieren und miteinander immer wieder neu diese Liebe Gottes feiern und erleben und dann auch sehen und erleben, wie Gott uns beschenkt und diese Gemeinde weiterbaut und auch zu dem Ort und an den Platz führt, den er für diese Gemeinde gedacht hat.